Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Mit Georg Ehring am Mikrofon herzlich willkommen. Plötzlich ist die Krankheit ganz nah, nicht nur in fernen Ländern wie China, Südkorea, Iran oder zumindest jenseits der Alpen in Italien, sondern hier bei uns in Nordrhein-Westfalen, in Baden-Württemberg, in Bayern und so weiter. Die Angst, sich mit der neuartigen Erkrankung zu infizieren, wächst und viele Menschen werden vorsichtiger. Wir wollen gleich über ganz praktische Fragen zum Coronavirus reden. Wenn ich Veranstaltungen nicht mehr besuchen will oder eine Reise abgesagt wird, wie steht es dann eigentlich um meine Rechte als Verbraucher? Gleich zu Beginn also Fragen an Matthias Hufländer von der Verbraucherzentrale Bremen. Außerdem geht es heute um die nachhaltige Digitalisierung und um Getränke, genauer gesagt um Spirituosen ohne Alkohol und um Mineralwasser mit Alkohol. Zum Schluss der Sendung dann wieder die Gesundheit. Der Verbrauchertipp behandelt den Rauchstopp mit dauerhaftem Erfolg. Das Coronavirus ist in Deutschland angekommen. Es gibt Erkrankungsfälle und ein großes Bedürfnis, sich zu informieren. Jeder will natürlich eine Ansteckung vermeiden und das spiegelt sich im Verhalten wider. Größere Menschenansammlungen werden kritisch gesehen, zum Beispiel Veranstaltungen. Wie sollte ich mich selbst verhalten und wie steht es um meine Rechte in der veränderten Lage? Darüber spreche ich jetzt mit Matthias Hufländer von der Bremer Verbraucherzentrale in Bremerhaven. Guten Tag, Herr Hufländer.
Guten Tag.
Herr Hufländer, wenn ich jetzt zum Beispiel Konzertkarten gekauft habe und wegen der Ansteckungsgefahr doch nicht zum Konzert gehen will, bekomme ich dann mein Geld zurück?
Ja, normalerweise habe ich die Tickets erworben als Käufer und habe die Rechte eines Käufers. Und wenn ich mich selber entscheide, den Artikel, also das Konzert nicht zu besuchen und nicht zu nutzen, dann bekomme ich kein Geld zurück.
Dann bekommt man kein Geld zurück? Gibt es auch keine Chance auf Kulanzregeln?
Die Möglichkeit einer Kulanzregelung gibt es immer, weil die Veranstalter natürlich auch um die Sorgen der Verbraucher wissen. Insofern empfiehlt es sich, und das empfehlen wir auch grundsätzlich von der Verbraucherzentrale, dann den Konzertveranstalter zu kontaktieren, gerade wenn sich jetzt hier die Ausbreitung des Virus noch verschärft, um zu fragen, wie man sich hier verhalten sollte bei der Veranstaltung. Klar.
Wenn es umgekehrt läuft, der Veranstalter sagt ab, muss er dann Geld zurückzahlen und muss ich einen möglichen Alternativtermin akzeptieren?
Also grundsätzlich, wenn er absagt, das Konzert wird generell abgesagt, dann bekomme ich mein Geld zurück. Da sollte ich mich dann auch an den Veranstalter wenden. Wird das Konzert nur verlegt auf einen anderen Termin, ist aus unserer Sicht auch eine Erstattung des Betrages angezeigt, ja.
Beobachten Sie solche Entscheidungen schon?
Aktuell noch nicht, aber wir hören natürlich auch, dass in Italien dass Großveranstaltungen dort abgesagt werden und dass es durchaus die Möglichkeit besteht, dass es hier auch dazu kommen könnte. Aber bislang in Deutschland gibt es diese Fälle noch nicht.
Kommen wir zum Thema Reisen. Wenn mir die gebuchte Reise zum Beispiel nach Norditalien jetzt doch zu riskant erscheint, kann ich zurücktreten und mir die Kosten erstatten lassen?
Ja, also wir haben ja das Problem, dass wir im Moment in Italien noch keine Warnung des Auswärtigen Amts vorliegen haben. Das heißt, aktuell kann ich noch nicht zurücktreten und dann den Reisepreis erstattet verlangen. Ich kann jederzeit natürlich kündigen vor Reisebeginn, aber das heißt nicht, dass ich dann auch den Preis erstattet verlange, sondern dann bin ich auf Kulanzregelungen des Veranstalters angewiesen, weil der eine Entschädigung dann verlangen kann, wenn ich die Reise aus persönlichen gelagerten Gründen, beispielsweise der Angst, einfach nicht durchführen möchte.
Was ist denn, wenn der Reiseveranstalter sagt, das ist mir zu riskant, darf er das und wie sind dann meine Rechte als Kunde?
Wenn der Reiseveranstalter sagt, er möchte die Reise absagen, dann kann ich den Reisepreis natürlich vom Reiseveranstalter erstattet verlangen.
Nun ist ja die Horrorvorstellung für Touristen, das Hotel, in dem ich meinen schönen Urlaub verleben möchte, wird plötzlich unter Quarantäne gestellt. Wie sieht es dann aus, vor allem wenn auch die Reise dann noch länger dauert, als man eigentlich es wollte, weil die Quarantäne länger dauert?
Grundsätzlich ist es so, wenn die Quarantäne meinen Reisetermin umfasst, dann werde ich sicherlich nicht weiter an das Hotel zahlen müssen, sondern dann ist das von dem Reisepreis abgedeckt, den ich schon geleistet habe. In Fällen der höheren Gewalt müssen die Mehrkosten für die Rückbeförderung werden dann auch vom Veranstalter und mir zur Hälfte getragen. Also sollte es dadurch dann zu einer Umbuchung kommen, zahle ich zumindest nur 50% der höheren Kosten.
Wenn ich jetzt mein Haus nicht mehr verlassen soll oder verlassen darf, weil ich ansteckend bin, es gibt ja Quarantänefälle, wie bereite ich mich auf so eine Situation vor?
Es gibt dafür einen Ratgeber für Notfallvorsorge vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Da gibt es eine persönliche Checkliste, was man zu beachten hat. Und die empfehlen grundsätzlich, dass man 10 Tage ohne Einkaufen überstehen können sollte. Und insofern gibt es da eine Einkaufsliste, was man sich, wie man sich bevorraten sollte. Und da werden zum Beispiel 20 Liter Wasser empfohlen. Pro Tag, also 2 Liter pro Tag und Person. Und für andere Lebensmittel gibt es ähnliche Hinweise. Das gilt generell für jede Art von Katastrophenlage, dass man im Grunde genommen darauf vorbereitet sein sollte, mal 10 bis 14 Tage ohne Einkaufen überstehen zu können.
Matthias Hufländer von der Verbraucherzentrale Bremen war das über Verbraucherfragen, Verbraucherrechte und das Coronavirus. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.
Immer mehr Prozesse laufen digital und das hat Folgen. Das Internet ist ein Großverbraucher von Strom. Große Rechenzentren und Server werden bevorzugt dort angesiedelt, wo der Strom billig ist. Also etwa durch die Nähe zu großen Wasserkraftwerken und demnächst vielleicht einen Standort in der Wüste, wo die Sonne besonders zuverlässig scheint. Aber es gibt auch Möglichkeiten, die Ausbreitung der digitalen Technik mit weniger Energieverbrauch einhergehen zu lassen und natürlich umweltschonende Energiequellen zu nutzen. Die gute Nachricht: innerhalb der Branche ist dies ein Thema, das immer mehr ernst genommen wird. Und auch der Nutzer selbst kann etwas tun, und zwar mehr als digitale Geräte auch mal auszuschalten oder zumindest aus der Hand zu legen. Josephine Schulz sagt Ihnen mehr dazu.
20 Suchanfragen bei Google sollen so energieintensiv sein wie eine Stunde Energiesparlampe und 60 Minuten Videostreaming so viel CO2 freisetzen wie 1 Kilometer Autofahrt. Das klingt erst einmal nicht dramatisch, aber bei rund 4 Milliarden Internetnutzern kommt da einiges zusammen. Ralf Hintemann forscht am Borderstep-Institut zu Nachhaltigkeitsprozessen in der Digitalisierung und erklärt:
Insgesamt kann man sagen, wenn man sich alle Studien anschaut, dass wir davon ausgehen können, dass das Internet ungefähr 2,5 bis 3% der weltweiten CO2-Emissionen erzeugt.
Das ist etwas mehr als die Emissionen von Deutschland. Der enorme Energieverbrauch des Internets verteilt sich grob auf 3 Bereiche. Das sind die Rechenzentren, wo die Daten verarbeitet werden. Dann gibt es die Netze, für deren Betrieb große Anlagen benötigt werden. Und zuletzt die Endgeräte der Nutzer. Angesichts einer Digitalisierung, die immer mehr Lebensbereiche umfasst, stellt sich also die Frage, was muss passieren, damit das Internet nicht zum Klimakiller Nummer 1 wird? Ralf Hintemann beschäftigt sich vor allem mit Lösungsansätzen für die Rechenzentren, zum Beispiel bei der aufwendigen Kühlung. In Deutschland müsse man dafür eigentlich kaum noch Energie aufwenden.
Letztendlich haben wir schon seit Jahren deutliche Effizienzverbesserungen in den Rechenzentren. Die Rechenleistung, die ich pro Kilowattstunde Strom erhalte, steigt auch sehr, sehr deutlich an. Aber wir haben den Trend, dass wir immer mehr Rechenleistung brauchen, und das überkompensiert letztendlich die Effizienzfortschritte.
Mit höherer Rechenleistung allein ist es also nicht getan. Einsparpotenzial sieht Hintemann aber auch bei den Anlagen selbst, zum Beispiel bei der aufwendigen Kühlung. In Deutschland müsse man dafür eigentlich kaum noch Energie aufwenden.
Ich kann die meiste Zeit des Jahres wirklich einfach die Außenluft nutzen, um die Rechenzentren zu kühlen, und muss nicht extra Kälte erzeugen, was sehr energieaufwendig ist.
Und da, wo sich Energie nicht einsparen lasse, könne man zumindest die Abwärme der Rechenzentren nutzen, zum Heizen von Wohngebieten zum Beispiel. Einige Pilotprojekte dieser Art gibt es schon. Und natürlich spielt eine entscheidende Rolle, ob die Serverfarmen mit Strom aus fossilen oder regenerativen Energien betrieben werden. Damit alle Rechenzentren Ökostrom nutzen können, ohne dass dieser an anderer Stelle fehlt, muss sich allerdings, meint Hintemann, an der Erzeugungsstruktur in Deutschland noch vieles ändern. Der E-Mail-Dienst Posteo ist einer der wenigen Internetanbieter, der für seine Server nur Ökostrom nutzt und versucht, die Anzahl der Server möglichst gering zu halten, durch nachhaltiges Programmieren. Mitbegründer Patrick Löhr erklärt:
Also definitiv ist die Hardware der größere Faktor. Aber wenn wir Sachen für unseren Dienst programmieren, ist es schon so, dass wir beeinflussen können, wie machen wir durch unsere Programmierung die Sachen effizient so, dass viele Kunden mit der gleichen Software in kürzerer Zeit von einem Server bedient werden können.
Bei Posteo gibt es zum Beispiel keinen Spam-Ordner. Die unerwünschten Mails werden direkt abgelehnt, sodass sie nicht auf den Servern verarbeitet und gespeichert werden müssen. Um nachhaltige Software zu nutzen, programmiert Posteo außerdem viel selbst. Denn Standardsoftware sei meistens für so viele mögliche Anwendungsfälle konzipiert, dass sie überfrachtet und damit energieintensiver sei, meint Patrick Löhr. Auch Datenschutz habe viel mit Nachhaltigkeit zu tun.
Alles, was wir nicht loggen, die ganzen Sachen, um Profile von Nutzern zusammenzuführen, das braucht alles Speicher und Platz und den brauchen wir nicht. Tatsächlich ist es für Entwickler, wenn sie neu sind, sehr, sehr ungewöhnlich, darauf zu achten, dass sie immer nur das speichern sollen, was wir wollen, dass gespeichert wird. Weil solche Entwicklungsframeworks, die es viel gibt, die sehen das erstmal gar nicht vor. Die legen einfach zig Datenbankfelder von sich aus an und befüllen die einfach standardmäßig mit Daten, die irgendwer mal gedacht hat, dass man die wahrscheinlich brauchen wird zur Analyse von was weiß ich.
Viele Internetdienste finanzieren sich allerdings genauso. Über Werbung und über das Sammeln und Weitergeben von möglichst vielen Nutzerdaten und erzeugen dadurch besonders viel Datentraffic. Für die Nutzer lässt sich, abgesehen von der Werbung, von außen nur schwer erkennen, wie ressourcenschonend eine Webseite programmiert ist. Möglichkeiten, den eigenen CO2-Fußabdruck beim Surfen zu verkleinern, gibt es trotzdem. Wer zum Beispiel einen Adblocker benutzt und Videos möglichst in niedriger Auflösung guckt oder verschickt, der reduziert seine Daten. Auch E-Mails zu löschen, die man nicht mehr braucht, sei sinnvoll, meint Patrick Löhr.
Die einzelne E-Mail wird nicht dafür sorgen, dass wir irgendwie einen Server abschalten können. Aber wir haben ja nun mal mehrere hunderttausend Nutzer. Und ja, es bringt was, wenn man seine E-Mails löscht. Die Postfächer werden dadurch kleiner, sie belegen weniger Speicherplatz. Wir müssen weniger schnell neue Server anschaffen.
Ralf Hintermann empfiehlt, darauf zu achten, Handys oder Computer zu kaufen, die wenig Strom fressen. Und wenn man sie einmal gekauft hat, nicht im nächsten Jahr gegen das neueste Modell einzutauschen. Denn
diese Geräte haben den Großteil ihrer Klimawirkung in der Herstellung. Das heißt also, bei einem Smartphone sind die CO2-Emissionen in der Herstellung ungefähr für 80% des gesamten CO2-Fußabdrucks verantwortlich. Und nur 20% ist die eigentliche Nutzung, also der Strom, den das Smartphone nachher benötigt.
Josephine Schulz war das über die nachhaltige Nutzung des Internets. Kaffee ohne Koffein, Milch ohne Milchzucker bzw. Laktose, Fleischgeschmack ohne tierische Bestandteile, immer mehr Produkte gibt es auch ohne, also ohne einen Bestandteil, auf den man gerade verzichten möchte oder verzichten muss. Aber Schnaps ohne Alkohol, sogar das gibt es inzwischen und in vielen Geschmacksrichtungen. Interessant ist das vor allem für Cocktails, die dann auch die Rückfahrt am Steuer eines Autos möglich machen. Aber wie schmeckt das eigentlich? Dieser Frage ist Astrid Wulff für uns nachgegangen.
Unzählige Flaschen stehen in Clemens Dietrichs Regalen. Relativ neu dazugekommen sind Gin, weißer Wermut, Bitteraperitif und Rum. Und zwar alles ohne Alkohol. Pur schmecken die alkoholfreien Spirituosen nicht wirklich, sagt der Barkeeper. Zum Mixen sind sie allerdings gut geeignet. Damit hat er ganz neue Möglichkeiten, auch die Fahrer und Antialkoholiker glücklich zu machen.
Um eben auch mal wegzukommen von den schon gängigen Getränken wie Virgin Colada oder Ipanema, können wir jetzt uns halt auch ranwagen an klassische Drinks wie eben Martini, Negroni und Manhattan und Co. Und nicht nur wir finden das toll, sondern natürlich auch irgendwo dann die Gäste, weil sie können an dem Nachtleben oder an Spaß am Abend halt teilhaben und sitzen halt nicht da mit einem einfachen Glas Wasser, sondern können halt genauso am Partyleben teilhaben mit alkoholfreien Getränken, die auch Tatsache Spaß machen.
Beim alkoholfreien Gin und Rum, der heute zum Einsatz kommt, wurde der Alkohol rausgekocht. Das erklärt den stolzen Preis von rund 20 Euro pro Flasche. Wermut und Bitteraperitif basieren auf Traubensaft und Aromen wie Bitterorange. Vielen alkoholfreien Spirituosen werden auch Aromen wie zum Beispiel Chili beigesetzt, um zumindest ein wenig die Schärfe des Alkohols nachzuahmen. Die Testtrinkerinnen sollen zuerst herausfinden, ob sie einen echten Gin Tonic oder einen Virgin Tonic vorgesetzt bekommen.
Es ist nur die Frage, wie kriegen wir es nachher raus, was war?
Wenn alles gleich aussieht.
Ne? Also allein am Geruch könnte ich jetzt nicht ausmachen, ob da jetzt Alkohol drin ist oder nicht.
Ich rieche auch nicht. Also
klassisch nach Gin Tonic.
Nach dem ersten Schluck ist es für die Testerin Nadine Zellermann und Laura Musolf klar.
Rein vom Geschmack würde ich jetzt sagen, dass hier kein Alkohol drin ist.
Ich würde sagen, bei mir ist Alkohol drin. Wollen wir nochmal tauschen?
Aber schmeckt beides total lecker.
Weiter geht es mit einem im Original hochprozentigen Cocktailklassiker.
Ich habe gleich mal nachgeworfen, einen 100-jährigen Drink, den Negroni. Bestandteil Gin, Wermut und Campari.
Hier ist schnell klar, welcher Drink welcher ist. Nichtsdestotrotz ist Line Denker vom bitterfruchtigen Geschmack der alkoholfreien Variante überzeugt.
Die Spirituose, dieses Kratzen am Hals, ist nicht da. Ich finde es leckerer ohne Alkohol.
In der dritten Runde kommt der Rum zum Einsatz.
Dark and Stormy. Dark and Stormy besteht klassischerweise einfach nur aus einem Gingerbier, ein bisschen Limettensaft und natürlich einen guten Rum.
Dieser Drink stellt die Testerin Nadine Zellermann und Laura Musoll vor eine echte Herausforderung. Das scharfe Ingwerbier macht es schwer herauszufinden, was da im Hals kratzt. Der Ingwer oder der Alkohol im Rum.
Bei den anderen war es eindeutiger auf jeden Fall. Hier finde ich es sehr schwer. Die schmecken unterschiedlich. Einer ein bisschen würziger, einer ein bisschen milder. Aber schon beide im Geschmack von Alkohol.
Beim Gin Tonic und dem Negroni ließen sich die Tester nicht täuschen. Beim Rum-Cocktail hingegen war kaum herauszuschmecken, ob er mit echtem Rum oder der alkoholfreien Variante gemixt wurde. Die perfekte Illusion gibt es also. Die ist allerdings auch nicht für jeden geeignet, sagt Barkeeper Clemens Dietrich.
Da habe ich leider auch schon gehört, dass Gäste gesagt haben, so, nee, das kann ich nicht trinken. Ich bin gerade erst trocken.
Die Testtrinker sind von den alkoholfreien Alternativen begeistert. In einer Bar würde sich Nadine Zellermann am ehesten den alkoholfreien Gin bestellen.
Ich bin auch oft der Fahrer tatsächlich, wenn meine Freunde feiern gehen. Und ich trinke Gin Tonic total gerne und ich finde, das ist eine super Alternative. Also klar, man hat jetzt nicht diesen 100%igen Gin-Geschmack, aber es ist vergleichbar und befriedigt meine Gin-Lust quasi. Also ich finde es super.
Und das Beste an den alkoholfreien Spirituosen, der Kopf bleibt klar. Und der nächste Tag garantiert katerfrei.
Alkoholfreie Spirituosen gibt es wirklich und Astrid Wulff hat sie getestet. Das Gegenstück zu Spirituosen ohne Alkohol wäre Mineralwasser mit Alkohol. Das wird bei uns noch nicht verkauft, in den USA aber schon. Hard Seltzer heißt das Produkt und es entwickelt sich sogar zum Trendgetränk. Neben Wasser und Alkohol enthält es noch ein paar Geschmacksstoffe. Mehr dazu von Arthur Landwehr.
Only 100 calories. It's like nothing you've ever tasted before.
Nur 100 Kalorien, wie nichts, was du jemals geschmeckt hast.
White Claw Hard Seltzer.
Hard Seltzer, was so viel heißt wie Mineralwasser mit Alkohol. Meist 5%, dazu ein paar Geschmacksstoffe. Der Alkohol stammt aus fermentiertem Zucker oder Malz. Also bierähnlich, ohne Eigengeschmack.
They're like, taste so refreshing and they're like bubbly.
Low calorie, that's for sure.
Frisch, prickelt, wenig Kalorien. Das Hype-Getränk in den USA. 2,1 Milliarden Dosen verkauft im letzten Jahr. Das Stück für rund einen Dollar im Supermarkt. Wachstumsprognose, das Doppelte. In 2 Jahren.
It's frankly the biggest thing that's come into the beer business since light beer.
Die größte Sache für die Bierindustrie seit der Erfindung von Light Beer. Jim Koch, Chef von Boston Beer, die behaupten, den Trend erfunden zu haben. Draufgesprungen sind etliche Brauereien, zuletzt Anheuser-Busch. Marketingchef Ricardo Marquez, der wie alle Anbieter im Trend Fernsehinterviews gibt, um den Boom zu erklären.
Our sales doubled.
Unsere Verkäufe haben sich in kürzester Zeit verdoppelt. Wir sind zum richtigen Zeitpunkt gekommen. Marktführer mit 60% Marktanteil ist allerdings ein anderer Getränkehersteller mit der Marke White Claw. Für die Brauereien in den USA ist Hard Seltzer ein Umsatzsegen, denn der Bierverkauf stagniert. Bestenfalls. Hier kommt der Ersatz, mit dem die Generation der Millennials, der 21- bis 35-Jährigen, erreicht wird.
I've been into grapefruit lately, so this is my jam right now.
I've been really into soda water lately.
Diese zwei 20-somethings nennen sich die Thirsty Bartenders und machen Geschmacksvergleiche auf ihrem YouTube-Kanal. Tausende schauen zu. Und das ist ein Teil des Marketingerfolgs: Werbung über Social Media. Glutenfrei, nur 2 Gramm Zucker, das kommt an, vermarktet als Lifestyle-Produkt für ein fröhlich gesundes Leben, erfolgreich bei Männern und Frauen. In Europa wird Hard Seltzer derzeit nicht vermarktet. In England sollen allerdings Testverkäufe starten.
Ein Beitrag von Arthur Landwehr. Und an dieser Stelle noch eine Meldung. Die Nitratbelastung mehrerer Gewässer im Norden Griechenlands kostet den Staat ein Zwangsgeld von 3,5 Millionen Euro. Zur Zahlung dieses Pauschalbetrages hat der Europäische Gerichtshof in Luxemburg die griechische Regierung verurteilt. Geklagt hatte die Europäische Kommission. Sie störte sich daran, dass Griechenland jahrelang nichts unternommen hatte, um die Überdüngung von Gewässern in der Ebene von Thessalien und des Flusses Evros zu unterbinden.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Es gibt nichts Leichteres, als mit dem Rauchen aufzuhören. Ich selbst habe es schon 137 Mal geschafft. Dieser Spruch wird Mark Twain zugeschrieben und er trifft ziemlich genau das Dilemma. Meist ist das Aufhören nicht von Dauer. 20% der Menschen in Deutschland rauchen und fast alle haben schon ein- oder mehrmals versucht, davon loszukommen, allerdings meist ohne dauerhaften Erfolg. Doch mit Unterstützung kann es gelingen, der Verbrauchertipp von Philipp Rayon.
Die Angst vor Gesundheitsschäden oder die hohen Zigarettenkosten können Motive für die Rauchentwöhnung sein. Damit das Aufhören beim ersten Mal klappt, raten Experten, den Stopp gut vorzubereiten. Dazu zählt auch ein Rauchprotokoll, um typische Situationen zu identifizieren. Daniel Kotz, Professor für Suchtforschung an der Universität Düsseldorf.
Indem man das Haus von Rauchutensilien befreit, also keine Aschenbecher im Haus hat oder noch irgendwo eine Packung rumliegen hat. Und dass man sich dann überlegt, wie gehe ich um in den nächsten Wochen mit Situationen, wo ich weiß, dass ich gerne eine Zigarette rauche.
Eine Möglichkeit, diese Situationen bewusst vermeiden. Beispielsweise trinken Raucher den Kaffee dann nicht mehr, wie üblich, mit der Kippe in der Hand auf dem Balkon, sondern setzen sich beim Kaffeetrinken vor den Fernseher oder nehmen ihn mit auf den Weg zur Arbeit. Am Anfang kommt es auf jeden dieser Momente an, sagt Bindu Markil, Psychiaterin und Rauchfreiexpertin an der LWL-Klinik in Dortmund.
Wichtig sind Kleinigkeiten, also zum Beispiel sportliche Aktivitäten, dass man vielleicht auch einen Ansprechpartner hat, den man in schwierigen Situationen um Hilfe bitten kann, dass man vielleicht um das Sinneserleben im Mund, um sich davon abzulenken, dass man sich zuckerfreie Bonbons besorgt.
Viele greifen dann zu Süßigkeiten und nehmen Gewicht zu. Daher sollten Sie stattdessen lieber ein Glas Wasser trinken. Nikotin regt den Stoffwechsel an. Ohne Nikotin fällt dieser wieder auf ein normales Niveau. Manche Abhängige leiden zusätzlich noch unter Heißhunger. Sie sind dann auch körperlich vom Nikotin abhängig. Ein Indiz dafür ist ein starkes Rauchverlangen direkt nach dem Aufstehen. Dann helfen Nikotinersatzprodukte. Damit überbrücken Ex-Raucher die ersten 2 bis 3 Monate. Geeignete Präparate sind Pflaster, Kaugummis oder auch Medikamente. Letztere aber nur in Rücksprache mit einem Arzt. Eine Hilfe können aber auch E-Zigaretten sein. Professor Daniel Kotz von der Uni Düsseldorf.
Es gibt auch mittlerweile einige ganz gute Studien, die das belegen. Wichtig ist, dass die E-Zigarette kein risikofreies Produkt ist. Deshalb ist es wichtig, dass man die E-Zigarette einsetzt, um vollständig mit dem Tabakrauchen aufzuhören. Das ist ganz wichtig, dass man nicht beides macht.
Auch die E-Zigarette sollte keine Dauerlösung sein, sagt der Experte. Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung warnt vor E-Zigaretten, unter anderem wegen der Gefahr einer Abhängigkeit von dem Zellgift Nikotin. Gerade jüngere Raucher versuchen den Stopp oft mit einer der zahlreichen Apps. Diese arbeiten, kostenlos wie kostenpflichtig, mit Motivationshilfen. Wem das nicht reicht, sollte sich professionell beraten lassen. Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, die BZGA, bietet unter www.rauchfrei-info.de viele Infos an. Dort können Raucher auch ein kostenloses Paket bestellen. Darin ist etwa ein Schaumstoffball. Seinen Zweck erklärt Psychiaterin Bindu Markil.
Raucher haben ganz häufig das Problem, wohin mit ihren Händen? Wie lenke ich mich ab? Und der Ball, den kann man zusammenquetschen, dann sind die Hände beschäftigt.
Die BZGA hat auch eine kostenlose Beratungsnummer im Angebot. Mit kostenlosen Rückrufen durch die BZGA-Berater wird das Aufhören dann unterstützt. Die Experten vermitteln auf Wunsch auch Therapieangebote. Diese kosten dann zwar, werden aber oft anteilig von der Krankenkasse mitgetragen.
Der Verbrauchertipp von Philipp Rayon. Umwelt und Verbraucher geht damit zu Ende. Georg Ehring sagt Danke fürs Zuhören. Das Coronavirus steht auch gleich im Mittelpunkt der Sendung Informationen am Mittag mit Philipp May. Am Mikrofon unter anderem im Interview mit dem ehemaligen Präsidenten der Bundesärztekammer, Frank Ulrich Montgomery.